Viele Menschen träumen von einem erfüllten Leben, in dem sich endlich alles zur Ruhe setzt, eine glückliche Ehe, finanzielle Sicherheit, gesellschaftlicher Erfolg. Doch je länger wir leben, desto deutlicher spüren wir, weder Besitz noch Beziehung, weder Karriere noch Religion nehmen die innere Unruhe wirklich weg. Die Bibel beschreibt diese Spannung als Folge eines tiefen Bruchs zwischen Gott und dem Menschen und zeichnet mit Passa, Wüstenweg, gutem Land und Jubeljahr eine erstaunlich aktuelle Linie. Gott selbst ist der wahre Ort von Ruhe, Freiheit und Genuss, und in Christus lädt er uns zu einem Leben ein, das wie ein nie endendes Jubeljahr ist. Der Fall des Menschen, Verlust Gottes und Knechtschaft. Wenn die Bibel vom Fall des Menschen spricht, beschreibt sie nicht nur einen moralischen Fehltritt, sondern einen tiefen Verlust. Der Mensch hat Gott als seinen lebendigen Anteil verloren. In 1. Mose wird der Mensch als jemand vorgestellt, der im Bild Gottes geschaffen ist, um ihn aufzunehmen, ihn wiederzuspiegeln und aus ihm zu leben. Seine Bestimmung war es, Gott als sein Leben, seine Lebensversorgung und seine Freude zu genießen. Der Baum des Lebens im Garten Eden deutet gerade darauf hin, der Mensch sollte nicht aus sich selbst leben, sondern sich nähren lassen. Wer aus Gott lebt, hat in ihm eine Quelle, die nicht versiegt. Mit dem Sündenfall aber wurde der Mensch von dieser Quelle abgeschnitten und begann, seine Erfüllung in sich selbst und in der Schöpfung zu suchen. Damit trat an die Stelle des Vertrauens ein grundlegendes Misstrauen, an die Stelle der Ruhe eine Unruhe, die den ganzen Menschen durchzieht. In den vorangehenden Botschaften haben wir die Definition des Jubeljahres und die Segnungen des Jubeljahres behandelt. Jetzt werden wir beginnen, das Leben des Jubeljahres zu betrachten. Mit dem Leben des Jubeljahres meinen wir die Art von Leben, die im Jubeljahr lebt. Die Schrift macht deutlich, wie sich dieser Verlust anfühlt. Auf der einen Seite steht der Ruf Gottes, der sagt, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Auf der anderen Seite beschreibt dieses Wort die Realität der gefallenen Menschheit, Mühe, Last, ein ständiges Abmühen, das keinen bleibenden Frieden hervorbringt. Äußerlich können die Lebensumstände sehr verschieden sein, Armut oder Wohlstand, Bildung oder Einfachheit, Einsamkeit oder viele Beziehungen, innerlich ist das Muster ähnlich, viel Aktivität, wenig Tiefe, viele Ablenkungen, wenig wirkliche Freude. Der Sündenfall hat den Menschen in eine Art inneres Ägypten gebracht. Wie die Kinder Israels dort Ziegel brennen mussten, so rackert der Mensch heute mit Sorge, Selbstrechtfertigung, Leistungsdruck und Angst vor Verlust. Die Bibel fasst das im Bild der Knechtschaft, wir dienen Mächten, die uns versprechen, uns zu sichern, und doch unsere Freiheit nehmen. 3. Mose 25 beschreibt das Jubeljahr als göttliche Antwort auf solch einen Zustand, und ihr sollt das Jahr des 50. Jahres heiligen und sollt im Land Freilassung für all seine Bewohner ausrufen. Ein Jubel soll es euch sein, und ihr werdet jeder wieder zu seinem Eigentum kommen und jeder zu seiner Sippe zurückkehren. Im Hintergrund dieses Rufes steht die Erfahrung, dass Menschen ihr Erbteil verloren haben, verschuldet, verarmt, verkauft wurden und nun auf fremdem Boden als Knechte leben. Dieses Bild spricht in unsere Gegenwart hinein. Die tiefste Armut des Menschen liegt nicht zuerst in seinen äußerlichen Umständen, sondern darin, dass er innerlich sein wahres Erbteil, Gott selbst, aus der Hand gegeben hat. Die tiefste Knechtschaft besteht darin, ohne Gott leben zu müssen und deswegen keine wirkliche Ruhe zu kennen. So wird der Sündenfall als eine doppelte Entfremdung sichtbar, wir verlieren Gott als unseren Teil, und wir verlieren uns selbst in den Bindungen, die daraus erwachsen. Wer ohne Gott lebt, muss seine Identität, seinen Wert und seine Sicherheit ständig neu beweisen, und gerade dieser Zwang versklavt. Das Evangelium setzt genau hier an. Wenn Christus die Müden und Beladenen zu sich ruft, dann ruft er nicht zuerst zu Leistung, sondern zu Ruhe, nicht zu einer neuen Ideologie, sondern zu einer Beziehung. Er bringt uns dahin zurück, wozu wir geschaffen wurden, in die Lebensgemeinschaft mit Gott, in der wir nicht mehr aus Mangel, sondern aus Fülle denken und leben. In diesem Licht wird das Jubeljahr zu einem großen Trost, Gott sieht die Knechtschaft des Menschen, er nimmt sie nicht achselzuckend hin. Er plant Rückkehr, Freilassung und Wiederherstellung. Wer sich in seinem Leben von Lasten, Unruhe und innerer Bindung geprägt sieht, darf aus dieser Perspektive aufatmen. Die Geschichte ist nicht bei Verlust und Knechtschaft zu Ende, sondern bei einem Gott, der sich selbst als wahres Erbteil anbietet und zur Ruhe in Christus ruft. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Und ihr sollt das Jahr des 50. Jahres heiligen und sollt im Land Freilassung für all seine Bewohner ausrufen. Ein Jubel soll es euch sein, und ihr werdet jeder wieder zu seinem Eigentum kommen und jeder zu seiner Sippe zurückkehren. Der Fall des Menschen erklärt, warum unsere tiefste Müdigkeit nicht bloß körperlich oder emotional ist, sondern geistlich. Wir sind auf Distanz zu dem geraten, für den und aus dem wir geschaffen wurden. Wenn Christus uns Ruhe verspricht, spricht er in genau diesen Verlust hinein. Es ist befreiend, die eigenen Formen von Knechtschaft, ob in Angst, Leistungsdruck, Selbstanklage oder Ersatzfreuden, im Licht der biblischen Geschichte zu sehen, nicht als endgültiges Schicksal, sondern als Zustand, in den Gott hinein sein Jubeljahr ausruft. Das ermutigt, unser Leben nicht an den sichtbaren Sicherheiten zu messen, sondern an der Frage, ob wir Gott selbst als unseren Anteil entdecken. Wo wir beginnen, ihn nicht mehr als Idee, sondern als Quelle und Besitz zu betrachten, wird die innere Landschaft sich verändern, aus dem Getriebensein wächst eine neue Ruhe, aus der Unruhe eine stille Freude, die nicht von Umständen abhängig ist. So wird der Weg aus dem Fall nicht über Selbstoptimierung beschrieben, sondern als Rückkehr zu Gott, der uns in Christus einlädt, bei ihm zu wohnen und in seiner Nähe aufzuhören, uns selbst retten zu müssen. Passa, Wüste und das gute Land, Gott als unsere wahre Ruhe und Freude. Die Geschichte Israels führt von der Knechtschaft in Ägypten über das Passa und die Wüste bis in das gute Land. In dieser Linie verdichtet sich Gottes Weg mit Menschen, die er aus der Last der Sünde in seine Ruhe führen will. Das Passa war nicht nur ein Schutz vor Gericht, sondern einmal ein gemeinsames Essen in der Nacht der Befreiung, ein erstes Fest der Ruhe mitten im Lärm Ägyptens. Das Blut an den Türpfosten bewahrte, das Lamm auf dem Tisch nährte. Genauso führt Gott den Menschen nicht nur aus der Schuld, sondern zugleich in eine neue Form des Lebens, in der Essen, im geistlichen Sinn, Christus genießen, zum Mittelpunkt wird. 1. Korinther Kapitel 5 Vers 8 knüpft daran an, so lasst uns nun das Fest feiern, nicht mit dem alten Sauerteig noch mit dem Sauerteig der Schlechtigkeit und Bosheit, sondern mit dem ungesäuerten Brot der Lauterkeit und Wahrheit. Das Passa weist über sich hinaus auf ein dauerhaftes Fest, ein Leben, das aus der Gegenwart Christi genährt ist. Während der Jahre in der Wüste hatten die Menschen keine Industrie oder Beschäftigung. Was taten sie also 40 Jahre lang? Nach dem Durchzug durch das Rote Meer folgt die Wüste, dieser lange Abschnitt, der so wenig Spektakuläres bietet und doch geistlich so bedeutend ist. 40 Jahre lang hatten die Kinder Israels keine eigene Industrie, keine Felder, keine geordnete Erwerbsarbeit. Ihre Versorgung kam im Wesentlichen aus einer Quelle, dem Manna, das Gott gab. Tag für Tag lernten sie, dass das Leben nicht zuerst aus menschlicher Anstrengung, sondern aus Gottes täglicher Treue besteht. In dieser Zeit wurde ihnen eingeprägt, dass wahre Ruhe nicht heißt, nichts tun zu müssen, sondern sich getragen zu wissen. Zugleich wurde sichtbar, wie stark der alte Reflex war, sich unabhängig zu machen, wer sammelte, wo Gott Ruhe gebot, fand Verderb, wer auf Vorrat legte, wo Gott tägliches Vertrauen wollte, erlebte Mangel. In allem schulte Gott sein Volk, ihn als ihre Lebensversorgung kennenzulernen, den, der weiß, was sie brauchen, bevor sie es merken. Das Ziel dieser Erziehung war das gute Land. Dort sollten die Stämme ihre Lose empfangen, jede Familie ihren Erbteil bewohnen. 3. Mose 25 beschreibt diese Perspektive, und das Land wird seine Frucht geben, und ihr werdet essen bis zur Sättigung und sicher in ihm wohnen. Hier verbinden sich drei Dinge, Frucht, Sättigung und Sicherheit. Gott gibt nicht nur genug zum Überleben, sondern reichlich, er schenkt nicht nur Arbeit, sondern auch Ruhe, er gewährt nicht nur einen Ort, sondern Sicherheit in diesem Ort. Im Licht des Neuen Testaments wird deutlich, dass dieses Land ein Bild für Christus ist. Epheser 3:8 spricht von dem unerforschlichen Reichtum Christi als Evangelium. So wie das Land von Milch und Honig überfloss, so ist Christus reich an allem, was ein Mensch für sein Leben mit Gott benötigt: Vergebung, Kraft, Weisheit, Trost, Korrektur, Gemeinschaft. Christliches Leben erscheint vor diesem Hintergrund nicht als Last von Pflichten, sondern als Wohnen in einem Land, als Leben in einem Raum der Gnade. Christus ist dann nicht nur Vorbild und Herr, sondern das Feld, auf dem wir stehen, der Boden, auf dem wir ruhen, die Quelle, aus der wir leben. Wer ihn so erfährt, entdeckt nach und nach, wie die Wüstenwege, unsere Unsicherheiten, unsere Umwege, unsere dürftigen Zeiten, in eine innere Landschaft übergehen, die von Ruhe, Dankbarkeit und stillem Vertrauen geprägt ist. So wie Israel lernen musste, den Übergang von der Wüstenversorgung in die Landwirtschaft des Landes zu vollziehen, lernen Gläubige den Übergang von bloßer Nothilfe zu einem beständigen Leben aus der Fülle Christi. Das ist ein Weg, auf dem sich Gottes Treue als tragender Grund erweist. Er führt nicht nur aus der Knechtschaft hinaus, sondern hinein in eine Lebensweise, in der Ruhe, Freiheit und Freude keine Ausnahmeereignisse mehr sind, sondern Ausdruck eines Lebens im guten Land Christus. Und das Land wird seine Frucht geben, und ihr werdet essen bis zur Sättigung und sicher in ihm wohnen. So lasst uns nun das Fest feiern, nicht mit dem alten Sauerteig noch mit dem Sauerteig der Schlechtigkeit und Bosheit, sondern mit dem ungesäuerten Brot der Lauterkeit und Wahrheit. Passa, Wüste und das gute Land zeichnen eine Bewegung, die auch im inneren Leben Widerklang findet, zuerst die Befreiung aus klarer Knechtschaft, dann eine oft unscheinbare Zeit des Lernens und Vertrauens, schließlich das Ankommen in einer neuen Qualität des Lebens mit Gott. Es hilft, die eigenen Lebensphasen darin wieder zu erkennen. Zeiten der Wüste, in denen gewohnte Sicherheiten wegbrechen und die Versorgung unsicher scheint, sind nicht Zeichen von Gottes Ferne, sondern können zu einer Schule werden, in der sich zeigt, dass Christus selbst genügt. Das Bild des guten Landes ruft dazu auf, Christus nicht nur als Retter aus der Not zu sehen, sondern als Raum, in dem das ganze Leben verwurzelt sein darf. Wo dieses Bewusstsein wächst, dass er unsere Ruhe, unser Boden, unser Vorrat ist, dort verliert sowohl die Angst vor Mangel als auch der Druck, sich selbst behaupten zu müssen, an Kraft. Die Geschichte Israels wird so zu einer leisen Ermutigung, Gott bleibt derjenige, der durch Wüsten führt, um in das Land der Ruhe zu bringen, und der im verborgenen Alltag den Reichtum Christi zur Entfaltung bringen möchte. Das Jubeljahr und das Christenleben, zurückkehren in Freiheit und Genuss. Das Jubeljahr setzt genau dort an, wo das gute Land im Alltag Israels verfehlt wurde. Obwohl Gott jedem Stamm und jeder Familie einen Erbteil gegeben hatte, berichtet 3. Mose 25 von Menschen, die aus Not ihr Land verkaufen mussten, die in Abhängigkeit gerieten und schließlich als Knechte auf dem Boden anderer lebten. Das gute Land war objektiv gegeben, aber subjektiv verloren, zumindest für eine Zeit. Hier setzt das Jubeljahr an, und ihr sollt das Jahr des 50. Jahres heiligen und sollt im Land Freilassung für all seine Bewohner ausrufen. Ein Jubel soll es euch sein, und ihr werdet jeder wieder zu seinem Eigentum kommen und jeder zu seiner Sippe zurückkehren. Dieses Gesetz Gottes stellte sicher, dass Verlust und Knechtschaft nicht das letzte Wort behielten. Es gab eine von Gott gesetzte Grenze für Entfremdung, einmal in einer Generation erklang der Ruf der Freilassung und mit ihm die Rückkehr in den ursprünglichen Besitz und in die ursprünglichen Beziehungen. Christus ist unser Anteil, er ist unsere Ruhe, unsere Befriedigung und unser Genuss. Die Notwendigkeit des Jubeljahres als Wiederholung des Passa. Viele der Kinder Israel lebten jedoch nicht auf dem Land in einer Weise, die von Ruhe und Genuss geprägt war. Im Licht des Neuen Testaments gewinnt dieses Bild eine tiefere Dimension. Viele Gläubige kennen Christus als ihr gutes Land dem Bekenntnis nach und doch verlieren sie phasenweise den lebendigen Genuss dieses Landes. Schuldgefühle, Gewohnheitssünde, religiöser Leistungsdruck oder Enttäuschungen lassen den Glauben wie eine Last erscheinen. Das Land, das von Milch und Honig fließt, scheint weit weg. Gerade hier spricht der Gedanke des Jubeljahres. Gott hat in Christus ein ewiges Jubeljahr ausgerufen. Lukas 4 erzählt, wie Jesus in der Synagoge aus Jesaja liest und auf sich bezieht, dass er gekommen ist, ein angenehmes Jahr des Herrn auszurufen. Das Jubeljahr wird so zur Deutung des Evangeliums, Gott ruft Freiheit aus, er schenkt die Rückkehr in das, was wir in ihm längst besitzen, aber aus den Augen verloren haben. Das Jubeljahr wiederholt in gewisser Weise das Passa, es erneuert Befreiung und Genuss. Die Einladung, zu Christus zurückzukehren, ist nicht begrenzt auf einen besonderen Zeitpunkt, sondern trägt die Qualität dieses ewigen Jubeljahres. 3. Mose 25 unterstreicht, dass das Jubeljahr nicht nur eine juristische Regelung ist, sondern eine neue Lebensstimmung hervorbringt, Ruhe, Sicherheit, Freude. In Vers 12 heißt es, denn ein Jubel ist es soll euch heilig sein. Vom Feld weg sollt ihr seinen Ertrag essen. Heilig bedeutet hier, Gott gehören, von ihm her bestimmt sein. Ein Jahr, das Gott gehört, wird zu einem Jahr des Essens, des Genießens von dem, was das Land hervorbringt. Übertragen auf das Christenleben heißt das, wo das Evangelium des Jubeljahres uns erreicht, wird das Leben nicht vor allem von scheinbarer Aktivität bestimmt, sondern vom Empfang. Der dreieine Gott selbst ist derjenige, der uns trägt. So schließt 2. Korinther Kapitel 13 Vers 14 mit den Worten: Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Gnade, Liebe und Gemeinschaft, das sind die Kennzeichen eines Lebens im Jubeljahr. Wir stehen unter der Gnade, ruhen in der Liebe und leben in der Gemeinschaft. Das Jubeljahr zeigt damit, wie Gott das Christenleben gedacht hat, nicht als dauerndes Bemühen, einen hohen Maßstab zu halten, sondern als immer wieder neu geschenkte Rückkehr in die Freiheit, die Ruhe und den Genuss, die in Christus bereitstehen. Verlustzeiten sind dabei nicht ausgeschlossen, die Geschichte Israels verschweigt sie nicht. Aber die göttliche Antwort auf solche Zeiten ist keine Verurteilung, sondern der Ruf zur Heimkehr, zurück zum Erbteil, zurück in die Sippe, zurück in den Genuss des Landes. Im Erleben heißt das, wo wir uns in Christus neu als Befreite verstehen, verliert die Vergangenheit ihren letzten Anspruch, uns zu definieren. Die Gnade Jesu Christi begegnet unserer Schwachheit, die Liebe Gottes stillt unsere Angst und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes macht uns inmitten wechselnder Umstände innerlich weit. So wird das Bild des Jubeljahres zu einer stillen, aber kraftvollen Zusage: Für den, der heimkehrt, ist der Weg in die Freiheit nie endgültig verschlossen. In Christus bleibt die Tür zum guten Land offen, und in seinem Geist ist schon jetzt etwas von der Ruhe, Freiheit und Freude erfahrbar, die einmal ungetrübt das ganze Leben durchdringen wird. Und ihr sollt das Jahr des 50. Jahres heiligen und sollt im Land Freilassung für all seine Bewohner ausrufen. Ein Jubel soll es euch sein, und ihr werdet jeder wieder zu seinem Eigentum kommen und jeder zu seiner Sippe zurückkehren. Denn ein Jubel ist es, es soll euch heilig sein. Vom Feld weg sollt ihr seinen Ertrag essen. Das Jubeljahr hilft, das eigene Christenleben nicht in Kategorien von Erfolg oder Scheitern zu deuten, sondern in den Kategorien von Verlust und Wiederherstellung. Es ist tröstlich zu sehen, dass Gott mit dem Jubeljahr selbst vorsieht, dass sein Volk den Besitz zeitweise verlieren kann und dass er gerade dann eine Zeit der Rückgabe, der Freilassung, der Rückkehr anordnet. Übertragen heißt das, Phasen, in denen Christus weit weg scheint, in denen Freude und Freiheit verschüttet sind, sind für Gott nicht das Ende. Sein Evangelium trägt den Klang des Jubels, des Horns, das die Freilassung bekannt macht. Wer in diesem Klang lebt, beginnt das Christenleben als eine Abfolge von immer tieferer Heimkehr zu verstehen, weg aus fremder Knechtschaft, hinein in die verlässliche Nähe Gottes. Und je mehr die Zusage aus 2. Korinther Kapitel 13 Vers 14 im Herzen Raum bekommt, desto mehr kann sich eine Haltung bilden, in der Schuld und Angst nicht mehr das letzte Wort haben, sondern Gnade, Liebe und Gemeinschaft. Das macht Mut, das eigene Leben mit all seinen Bruchstellen im Licht dieses ewigen Jubeljahres zu betrachten. Gott ist darauf aus, verlorenen Genuss zurückzugeben, gebundene Herzen zu lösen und uns Schritt für Schritt in die Lebensweise des guten Landes Christus hineinzuführen. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.